Tonkopf. Das Radiomagazin des Internationalen Journalismuszentrums in Krems.
Videospiele. Das Kulturphänomen des 21. Jahrhunderts. PlayStation und Nintendo, Synonyme für den digitalen Zeitvertreib der jungen Generation. Bunte Welten, flippiger Spaß und dahinter hartes Business.
Es ist eine super Zeit in der Branche zum Arbeiten, auch wenn es stressig ist, aber es gibt, glaube ich, keine andere Branche mit so coolen Kollegen. Es ist einfach, jeder ist mehr oder weniger ein Freak, jeder zockt, jeder, ja, es ist einfach richtig cool. Man vergisst oft, dass man in der Arbeit ist, weil oft sind Nachmittage mit irgendwelchen Freunden haben vor der Konsole und einer dreht für anders.
Christian Haumer, 31, tätig als Software-Tester im Bereich Quality Assurance, wo Spiele schon während der Entwicklungsphase auf Fehler, in der Fachsprache Bugs genannt, geprüft werden. Spielkonsolen haben den Einzug in unsere Wohnzimmer geschafft. Auch auf PCs wird fleißig gespielt. Super Mario und Lara Croft sind fixer Bestandteil der Popkultur. Aber wie entsteht ein Spiel? Welche Menschen stecken dahinter? Tonkopf zu Gast bei Sproing Interactive, Österreichs größtem Entwickler von Videogames. Eine Sendung von Leopold Esterle. Im 10. Bezirk in Wien, in einem Bürogebäude nahe des Margaretengürtels, arbeiten gut 60 Mitarbeiter an den Spielen von morgen. Angeführt wird das Team von einer Frau, Johanna Schober. Der Bruch mit dem Klischee, dass Mädchen doch eigentlich nicht Videospielen?
Ja, ich glaube, das räumt sich von selber auf. Also ich merke das eben über die guten 10 Jahre, die ich jetzt irgendwie in der Branche unterwegs bin, dass das einfach nur so wie in allen Bereichen mehr oder weniger Frage von Interesse ist. Ja.
Neben Harald Riegler, Geschäftsführer von Sproing Interactive, steht sie an der Spitze des Unternehmens. Sie ist COO, das steht für Chief Operating Officer.
Ja, also die deutsche Bezeichnung wäre wahrscheinlich Geschäftsführerin. Wir kümmern uns eben um die Führung von der ganzen Firma. Ja. Wir haben die Aufgaben im Prinzip so verteilt, dass Harald mehr das Externe macht und ich mache mehr das Interne.
Die geborene Wienerin, Jahrgang 1981, hat ihre Jugend in Klagenfurt verbracht und bald gewusst, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen will. Johanna Schobers biografische Laufbahn mit dem Ziel Videospiele.
Passiert oder gestartet hat das im Prinzip so in meiner Teenagerzeit, wo ich einfach angefangen habe, jetzt nicht gern zu spielen. Und dann habe ich eigentlich ein Studium begonnen, das nichts mit Spielen zu tun hat, einmal vordergründig. Also das war Informationswirtschaft und Management, also im Prinzip ein allgemeine BWL plus IT-Studium an einer FH, an der FH Salzburg eben. Und nachdem ich dann fertig studiert habe, habe ich mich eigentlich bei Sprung beworben und habe dann viele Jahre eben als Producerin gearbeitet, dann ist die Firma eben gewachsen und es ist sozusagen die Notwendigkeit entstanden, dass wir einfach mehr Struktur kriegen und mehr Overhead, unter Anführungszeichen.
Mehr Struktur für ein größeres Team also. Denn das Geschäft läuft gut. 3 Millionen Euro Umsatz macht Sproing jährlich. Dabei hat das Projekt aus Spaß begonnen. 2001 als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet, hat sich Sproing auf dem internationalen Markt etabliert. Über 50 Konsolenspiele hat man seitdem entwickelt, darunter die digitale Umsetzung der TV-Sendung Schlag den Raab, ein Verkaufshit auf der Nintendo-Konsole Wii. Ein Game, das Christian Haumer als Software-Tester auf Bugs, also Programmfehler, überprüft hat. QA, das steht für Quality Assurance.
Spiele von Anfang bis Schluss mehr oder weniger auseinandernehmen, testen, ob alles funktioniert. Neue Features überprüfen, die gerade frisch eingebaut worden sind. Feedback geben an die Programmierer, an die Künstler, an die Designer, was funktioniert, was nicht funktioniert. Auf jeden Fall nicht, nachdem es klingt, weil man sagt der Spieletester dazu. Aber es ist jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Super Mario spielen und Spaß haben, sondern es ist wirklich mehr oder weniger eine spielerische Baustelle, was es eben ist. Also vom Grundgerüst auf eine Spiele aufgebaut, sind unvollständig. Das Grundgerüst steht, die Details kommen und da ist ich und meine Kollegen in der QA sind eben zuständig dafür, dass das Ding nicht auseinanderbricht.
Der Arbeitsfluss, der Workflow, passiert dabei auf mehreren Ebenen parallel. Ein oftmals komplexes System, erklärt Christian Haumer.
Die Pre-Production, wo eben das Ganze designt wird, wo eben viel mit dem Geldgeber, also mit dem Publisher zusammengearbeitet wird, wo eben das Spiel entsteht, wo das Game Design Dokument geschrieben wird und oft schon dahin, mit dem Programmieren angefangen wird und erste Versionen erstellt werden, ob das eh funktioniert. Je nachdem, wie viel Zeit ist natürlich, wenn der Produktionsplan recht eingedrängt ist, man nur, sagen wir, ein halbes Jahr Zeit hat, dann ist es natürlich alles kürzer und muss schneller gehen. Aber im Prinzip ist es halt so, dass alle mehr oder weniger parallel arbeiten. Die Programmierer bauen natürlich das Spiel zusammen, die Künstler dann inzwischen schon die geforderten Grafiken erstellen, die Programmierer bauen die Grafiken dann quasi ins Spiel ein. Und natürlich kann auch dafür schief gehen. Das heißt, der Artist baut eine super Datei in HD, super schön, und vergisst aber, dass das ja im Spiel drinnen dann zu viel Speicher braucht. Das heißt, der Programmierer sieht dann nur, aha, da gibt es ein File, nimmt das File, baut es ins Spiel. Nur plötzlich hat das Ding, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Hausnummer 150 MB, aber die Wii zum Beispiel hat nur deutlich unter 100 MB Speicher, RAM insgesamt. Das heißt, es wird schon mal von Haus aus crashen, wenn der versucht, dann ein 150 MB File ins Spiel zu laden.
Als Software-Tester macht Christian Haumer seine Kollegen auf diese Fehler aufmerksam. Eine zeitaufwendige Arbeit, die Genauigkeit und viel Liebe zum Detail verlangt. Zeit, die die Programmierer, zuständig für das Schreiben der Programmcodes, nicht haben. Halten die Software-Tester auf diese Weise das Gesamtkonstrukt zusammen? Christian Haumer.
Zusammenhalten eher nicht. Also das heißt, wir gehen schon, wenn wir was auszufinden, haben wir arbeiten mit Mantis, das ist eben so ein Bug-Tracker-System, auf Web basierend, mit dem jeweiligen Problem. Das heißt, ich finde einen Fehler, trage den in diesem Bug-Tracking-System, in dem Mantis in dem Fall, es gibt verschiedene, wir arbeiten im Moment hauptsächlich mit Mantis, trage diesen Fehler ein und im besten Fall rede ich dann auch noch mit dem jeweiligen Programmierer. Das heißt, ich gehe gleich zu jemandem und sage ihm, du, da hat's was, da crasht was, weißt du, was da heimkommt, und der meistens weiß eh sofort Bescheid, ah, verdammt, ja, die Datei, die große, oder keine Ahnung, ah, ich habe vergessen, dass ich da irgendwas aus dem Code auskommentiere. Dann taugt mein Bug ein, dann kriegt er eine E-Mail geschickt und hat eben in dem Programm drinnen eine fette Nachricht, so Bug muss hergerichtet werden, und wenn er Zeit hat, richtet er den her, stellt ihn auf Resolved, das heißt, er hat ihn behoben, dann holen wir die neue Version, zu den aktuellen Build testen, und wenn es wirklich nicht mehr crasht, dann wird der Bug geclosed und es ist alles gut. Theoretisch. Und das ist im Prinzip so der Workflow, der passiert.
Ein Jonglieren mit Binärcodes und Programmzeilen. Das klingt nach trockenem Job. Dabei machen Spiele doch eigentlich Spaß, wenn sie fertig sind und auf den Konsolen in unseren Wohnzimmern laufen. Wie sieht der Programmierer, der Entwickler, das Produkt, wenn das Game gerade in der Entwicklung steckt?
Richtig Spaß am Spiel kann man erst ganz in der letzten Phase haben, weil es sind so viele Kleinigkeiten, die meistens eingebaut werden, und bis das ineinander greift und so funktioniert, dass man es wirklich gleichzeitig spielen kann, dass es funktioniert, nicht anstürzt und so funktioniert, wie es der Designer am Anfang schon gedacht hat. Das ist meistens wirklich erst so im letzten Drittel wird das greifbar. Für Code, okay, wir sehen in der QA schon einen Code, weil es gibt diese Outputs, wenn ein Crash passiert, haben wir einen Debug-Output, da sind dann Zeilen drinnen und da steht halt irgendwas, was fehlt und was gecrashed ist. Den müssen wir dann natürlich kopieren und in dem Report einfügen. Der Programmierer kann aus dem Code dann auch herauslesen, was gerade schiefgegangen ist. Ich meine, wir haben schon ein bisschen so das Gespür gekriegt, was ungefähr bedeuten könnte, aber was genau das ist, das ist Chinesisch, das heißt.
Und so sehen die Arbeitsplätze bei Sproing auch sehr fokussiert aus, aufs Wesentliche konzentriert. An den Wänden Poster von bekannten Videospieleserien wie Super Mario und Zelda, große Fenster in jedem Raum, die Jalousien als Lichtschutz zumeist zur Hälfte heruntergelassen, damit es auf den Bildschirmen nicht spiegelt. Hier dreht sich alles um Technik. Auf jedem Schreibtisch zumindest ein Rechner, meistens zwei Bildschirme, so groß wie Flachbildfernseher. Außerdem sogenannte Development Kits, Vorabversionen der bekannten Heimkonsolen wie PlayStation und Wii. Eigens konstruiert, um Entwicklerteams das Programmieren darauf zu ermöglichen. Überall liegen Joysticks und Controller, die Eingabegeräte, mit denen der Spieler das Geschehen am Bildschirm steuert. Das Büro von Johanna Schober ist vom Tageslicht durchflutet. Fenster auf zwei Seiten. Hier fließen die Etappenziele der Programmierer, Artists und Software-Tester zusammen. Als Geschäftsführerin hat sie mit dem täglichen Programmierjob aber nur mehr wenig zu tun.
Also ich habe so meine Berührungspunkte sozusagen mit der Entwicklung, wo ich mir Spiele anschaue und wo ich vom Alltag mitkriege, aber ich kommuniziere eigentlich in erster Linie mit unseren Department Heads und mit unseren Projektleitern, und das sind sozusagen das Bindeglied. Ja. Was ich schon mache, ist, dass ich eben Mitarbeitergespräche nach wie vor selber führe, also nicht alleine, aber ich bin momentan noch in jedem Mitarbeitergespräch mit drinnen, damit ich eben den Kontakt nicht verliere zu den Leuten, die tatsächlich unsere Leistung erbringen und das entwickeln, was wir verkaufen können. Ja. Also das ist mir auch sehr wichtig, da irgendwie halbwegs dran zu bleiben, aber es hat sich natürlich mein Job sehr stark gewandelt und so, keine Ahnung, so wie es früher war, ich habe da halt oft auch so romantische Erinnerungen an eben DevKids auf meinen Schreibtisch und wo ich eben noch selber irgendwie Builds gestartet habe oder Builds angeschaut habe, getestet habe, Dinge auf den Grund gegangen bin, Verbesserungen diskutiert habe im Spiel und so weiter, und davon bin ich jetzt weg. Also auch bewusst weg, weil ich finde, dass die Leute, die an den Spielen arbeiten, die Verantwortung für ihre Qualität übernehmen müssen, weil ansonsten können sie einfach keinen guten Job machen. Ja. Wenn dann immer ich daherkomme, also so immer der Hausdrachen daherkommt und sagt, oh, dieses gefällt mir nicht und jenes muss aber anders und da weiß es besser und so weiter. Wenn man ein bisschen eine größere Firma hat, dann muss man halt Vertrauen entgegenbringen, sonst kriegt man auch die Leistung nicht. Das ist halt so, ja.
Den großen Durchbruch hat Sproing Interactive mit Skyrama geschafft, einem sogenannten Social Game. Der User managt einen virtuellen Flughafen und interagiert dabei online mit anderen Spielern auf Netzwerken wie Facebook. Social Games sind der letzte Trend in der Industrie und eine wahre Goldgrube. Über 7 Millionen Spieler haben sich bei Skyrama registriert. Der Clou bei diesem Free-to-Play-Modell? Der Einstieg und das Spielen sind gratis, was viele User anlockt. Gegen echtes Geld werden dann Vorteile und Boni im Spiel erkauft. Je nach Spielegenre bedeutet das schnellere Autos, größere Flughafenkapazität oder einfach nur neue Kleidung für den Avatar, die virtuelle Figur im Spiel. Auf 1 Milliarde wird die Zahl der User geschätzt, die weltweit regelmäßig Social Games spielen. Jeder vierte davon investiert echtes Geld in diesen Zeitvertreib. Das wirtschaftliche Potenzial dahinter ist enorm. Videospiele sollen dem Konsumenten Freude und vor allem Spaß machen. Das Business dahinter ist hart kalkuliert. Johanna Schober, COO von Sproing.
Selbstverständlich. Also gerade für uns als unabhängige Entwickler, also von einem unabhängigen Entwickler spricht man dann, wenn er nicht sozusagen Teil von irgendeinem großen Konzern ist, quasi in der Wertschöpfungskette ohnehin integriert ist mit seinen Kunden und seinen Lieferanten. Ja. Und für uns als unabhängigen Entwickler ist es natürlich immer Schwierigkeit, die ganze Maschine am Laufen zu halten, sozusagen zu schauen, dass die richtigen Aufträge, also in der richtigen Größe und mit dem richtigen Skillset, das wir bieten können, zum richtigen Zeitpunkt reinkommen, dass das ganze Cash-Management sozusagen passt, ja, dass die Projekte, die wir angehen, vorab gut genug geprüft werden, als dass wir wüssten, also dass wir das Risiko einschätzen können und die richtige Summe dafür verlangen können. Ja. Also das ist natürlich ein ziemlicher Balanceakt und natürlich müssen wir zum Teil irgendwie härter verhandeln mit unseren Kunden und unsere Ansprüche eben auch durchsetzen, beziehungsweise halt einfach auch uns sehr anstrengen, damit wir den Service bieten können, der verlangt wird. Ja. Und das ist eine sehr interessante und herausfordernde Aufgabe, aber es ist sicherlich keine triviale Aufgabe.
Denn auch wenn Videospiele ein weltweites Popkulturphänomen sind, die großen Spieleschmieden sind doch in Japan und den USA zu Hause. Ist mit den Bedingungen in Österreich überhaupt der richtige Rahmen gegeben für ein Entwicklerhaus wie Sproing?
Das kommt sehr stark darauf an, was für eine Art von Markt man bearbeiten möchte. Also es gibt schon gewisse Bereiche im Markt, die aus Österreich extrem schwierig sind, wenn nicht unmöglich sind. Ja. Wir haben immer auch so die Einstellung gehabt, dass wir eigentlich nicht, also uns nicht einlassen möchten auf irgendwelche Kapitalmarktabenteuer, dass wir nicht Venture-Kapital in Unsummen auftreiben wollen und dann die Firma irgendwie in ein Jahr ums Vierfache wachsen haben wollen oder irgendwas in der Richtung. Das war nie die Art und Weise, wie wir Geschäft machen wollten. Und wenn man mit der Herangehensweise in Österreich startet, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dass man riesige AAA-Konsolenspiele macht. Ja. Das ist aber ein Markt, der mich persönlich auch nicht so interessiert, weil es einfach ein total aufreibendes, hochriskantes Geschäft ist, wo man letztlich dann unter zum Teil sehr fragwürdigen Bedingungen, also man kennt ja irgendwie die Medienberichte über wirklich arge Arbeitsbedingungen in Videospielfirmen, 3 Jahre seines Lebens in einen Titel steckt und dann unter Umständen wird er einfach knapp vor Release abgesagelt, weil man sieht, das hat der Markt doch nicht so eine Chance, es ist ein stärkerer Wettbewerber rauskommen oder irgendwas dergleichen. Ja. Und das ist eigentlich nicht so das Marktfeld, das ich gern beackern würde. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, die Spiele, die wir machen momentan und die jetzt gut gehen bei uns, dann sind das größere Free-to-Play-Online-Produktionen. also in einer schönen Qualitätsstufe, mit schönen Budgets sozusagen, mit denen man durchaus was machen kann. Das sind keine, wie soll ich sagen, Studentenprojekte, aber es sind nicht diese eben riesigen Personalfresser, wo in Österreich sicherlich einfach der falsche Standort ist dafür. Ja. Da gibt es andere Standorte, die fördern das Verrückte. Also in Kanada da zahlt man als Unternehmer dann mal viele Jahre keine Steuern und also keine Lohnabgaben und so weiter, weil sie einfach diese Art von Industrie dort bewusst angesiedelt haben. Das ist eine politische Entscheidung in Kanada. Da kommen wir in Österreich nicht mit. Das politische Klima haben wir nicht. Das Wirtschaftsministerium sagt, Videospiele sind unsere Zukunftsindustrie. Lasst uns da doch erst nicht was aufziehen in Wien. Ja. Aber für den Markt, den wir ansteuern, ist es in Österreich okay.
Johanna Schober, COO von Sproing Interactive. 3 Millionen Euro Umsatz macht das Unternehmen jährlich. Von 2 auf rund 60 Mitarbeiter ist es seit der Gründung 2001 gewachsen. Angesichts der Bedingungen in Österreich eine Erfolgsstory, wie Johanna Schober erklärt. Ist damit der Plafond erreicht oder ist für eine Videospielschmiede hierzulande noch Wachstum möglich?
Es ginge noch mehr, weil wir haben momentan eine sehr gute Auftragslage, aber für unsere interne Struktur ist das eine sehr, sehr gute Größe und die Größe passt jetzt sehr gut und ich glaube, es ist für uns jetzt eher die Aufgabe zu versuchen, also für uns als Management jetzt, zu versuchen, die Firma auf dem Niveau zu stabilisieren und unseren Mitarbeitern einfach die Chance zu geben, mal sich zu bewähren, zu wachsen, sich zu finden als Team. Wobei ich schon dazu sagen muss, dass, also wenn wir schon beim Thema Standort gewesen sind, wir haben in Österreich wenig Unterstützung so. Also es gibt einfach keine dedizierten Games-Ausbildungen und wir konkurrieren mit Branchen, die durchaus besser zahlen können, dann zum Beispiel Bankensektor oder Versicherungssektor oder dergleichen. Ja. Und die schnappen uns halt schon gut Programmierer weg, die eben ja für die vielleicht Geld wichtiger ist oder jetzt eine große Karriere im Konzern wichtiger ist, als jetzt Spiele zu entwickeln. Ja. Und das ist sicherlich ein großes Hindernis für unser Wachstum. Ja. Also wir, wenn der ganze Recruiting-Markt einfacher wäre, könnte man das auch anders überlegen, aber es ist einfach schwierig, entsprechend gute Leute zu finden da. Und wir müssen halt natürlich auch ein bisschen also sehr vorsichtig sein in der Personalauswahl und uns wirklich die Leute rausholen, die genau das haben wollen und genau dazu passen sozusagen. Und mehr Wachstum wäre da eher schwierig einfach.
Ein ähnliches Bild zeichnet Christian Haumer, Software-Tester bei Sproing.
Wenn ein Programmierer auf Geld aus wäre, würde er nicht in der Spielebranche arbeiten.
In der Abteilung Quality Assurance testet er Spiele schon in deren Entwicklungsstadium auf Fehler und ist damit eine wichtige Stütze der Programmierer. Auch Christian Haumer sieht Probleme für ein österreichisches Unternehmen auf dem internationalen Videospielemarkt.
Ein amerikanischer Publisher ist es natürlich nicht gewohnt, dass plötzlich in Österreich die Leute 5 Wochen Urlaub haben und nicht länger als 50 Stunden die Woche arbeiten dürfen und bla und Dings und Überstunden und alles 1,5-fach bis 2-fach vergütet werden müssen und dieses und jenes alles gibt. Und dann kommen sie halt auf die Idee, eigentlich schließen wir Rockstar Vienna, weil eigentlich, wenn wir das irgendwo anders aufmachen, die Studio, schaut es für unsere weltweite Bilanz besser aus, als Beispiel.
Als Rockstar Vienna von seinem Mutterkonzern Rockstar im Mai 2006 geschlossen wurde, waren rund 100 Mitarbeiter bei dem Wiener Unternehmen beschäftigt. Namhafte Spiele wie Max Payne und Grand Theft Auto wurden in Wien mitentwickelt. Geschlossen unter dem großen wirtschaftlichen Druck. Christian Haumer weiß um die Spielregeln in der Branche. Als eigenständiger Entwickler kann man Gefahr laufen, den Publishern, sprich den Vertriebsfirmen, ausgeliefert zu sein. Denn wer zahlt, schafft an. Kann man sagen, das ist die Schattenseite der Branche?
Könnte man, ja. Man muss halt immer realistisch sein, dass es ein Job ist, dass es ein Geschäft ist, dass der Publisher, wir wissen alle, es geht den Publisher im Moment nicht so gut, viele neue Märkte sind bei den Spielen entstanden. Stichwort Tablets, Smartphones. Und also es ist auf jeden Fall nicht leicht, Geld zu machen mit Spielen inzwischen. Von dem her hat man das Verständnis, der Publisher kann jetzt nicht Millionen über ein Durchschnittsprojekt, sage ich mal, drüber schmeißen. Oder wenn er sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass das ein Riesenrenner wird, wird er nicht so viel investieren wahrscheinlich. Das heißt, man muss sich das halt immer vor Augen halten, dass es letzten Endes ein Geschäft ist und kein Wunschkonzert.
Ein weniger abstraktes Problem dafür fast täglicher Bestandteil bei der Arbeit an Videogames, der Termindruck, das Einhalten von Deadlines. Ähnlich wie bei anderen Konsumprodukten in der Unterhaltungsbranche gibt es Phasen intensiven Absatzes, wie das Weihnachtsgeschäft. Wer sein Produkt nicht zeitgerecht auf den Markt bringt, hat verloren. Ein Rennen gegen die Zeit. Christian Haumer.
Ja, das ist leider das, was wir in der QA am ersten zu spüren kriegen. Das heißt, wenn die Deadlines immer näher kommen und es geht was schief, das keiner damit gerechnet hat und das kann immer passieren, weil so ein Spiel ist ein extrem komplexes Projekt. Kann ich schon sagen, dass man ein paar Tage zurückgeworfen wird und der Termin kommt näher und dann müssen Überstunden geschoben werden. Wir in der QA, wir sind eben die, die wirklich zum Schluss dann sagen, diese Version ist gut, die geht raus. Das heißt, wir sind, wenn es heiß hergeht, bis zuletzt im Büro.
Stichwort Crunch Time. Die Zeit der Überstunden auf der Zielgeraden Richtung fertiges Spiel. Ein intensives Erlebnis mit großer emotionaler Beteiligung.
Ich habe jetzt Medientechnik studiert und ich habe viele Projekte in meiner Freizeit gemacht. Und ich weiß, wie es ist, dass man einfach rund um die Uhr arbeitet für ein Projekt. Und da ist es normal in vielerlei Hinsicht, dass man nicht unterscheidet zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Wenn man am Projekt dran ist, das man macht, dann verschwimmt es. Und von dem her kann ich natürlich auch verkraften, wann das mal ist, die Phase. Dann weiß ich, okay, jetzt muss das Ding fertig werden, sitzt halt einmal länger in der Arbeit. Wie gesagt, wenn es Dauerzustand wird, ist es ein Problem. Aber wenn man so richtig die Zielgerade sieht und so, bis nächste Woche muss das Ding fertig werden, dann hat man die Motivation. Aber wenn die Zielgerade einfach ein endloser Highway wird, ohne Zielflagg in Sicht, dann wird es einfach tödlich.
Christian Haumer arbeitet in der Abteilung QA bei Sproing Interactive. Das heißt, er testet unfertige Spiele auf Kinderkrankheiten und Fehler. Ein Job, der äußerst präzises Arbeiten verlangt. Aber auch ein Job, der repetitiv sein kann. Immer und immer wieder durchlaufen die Software-Tester Passagen eines Spiels, testen den Programmcode auf Fehler und spielen alle Eventualitäten durch. Christian Haumer über die gröbsten Fehler, die es zu vermeiden gilt.
Also ganz wichtig ist es, dass es nicht crasht, dass man während dem Spiel nicht plötzlich einfach einen schwarzen Bildschirm sieht und nichts weitergeht. Das ist immer die oberste Priorität. Und natürlich die gröbsten Schönheitsfehler ausbessern. Das heißt, wenn jetzt wirklich gleich am Anfang in der ersten Minuten vom Spiel, man sieht eine Spielfigur und die hat irgendeinen Fehler in die Texturen drin und da ist, keine Ahnung, die Gesichtstexturen sind verdreht. Als Beispiel haben wir alles schon gehabt, in frühen Versionen natürlich, und die schaut immer ganz lustig aus, wenn plötzlich der Hinterkopf vorne ist und so, das schaut dann alles immer sehr zombie-like aus. Dass so Sachen natürlich nicht passieren, vor allem am Anfang vom Spiel. Wenn es wirklich in der 100. Stunde eine Sequenz gibt, wo dann irgendwo mal irgendwas nicht passt, dann kann man es eher verkraften, aber es tut dann schon jeder Bug, wie der drin bleibt.
Die Software-Tester bei Sproing sind so etwas wie das Kontrollorgan, das den Fortschritt der Programmierer zwar nicht überwacht, aber technisch begleitet. Ihr Job ist es, das fertige Spiel von Bugs zu säubern. Bugs, Englisch für Käfer, das sind kleine und große Fehler, die sich in den Programmcode gekrochen haben und das Spielerlebnis stören. Dazu werden seitenlange Checklisten abgearbeitet, Fehler für Fehler erkannt, markiert und behoben. Dieser Aufgabe stehen Termindruck und für den Laien undurchschaubare Codezeilen gegenüber. Christian Haumer über das perfekte, bugfreie Spiel.
Es ist immer schmerzhaft, wenn man eigentlich extrem viel Zeit reinsteckt, um die Version zu polieren, zu polischen, bis das passt. Und dann weiß man, ach, dieser eine Bug, der ist noch drin und unter Umständen kann der zu einem Crash führen, aber wir haben die Zeit nicht mehr. Und wir haben es gehabt letztes Jahr bei einem Spiel, das wir rausgebracht haben, dass der Bote schon da gestanden ist, der die CDs für die Gamescom-Präsentation abgeholt hat. Das heißt, der ist schon da gestanden, hat gewartet darauf, dass wir ihm die brannten CDs geben und alles. Und wenn man weiß, diesen einen Bug fixen, das wird jetzt nur wahrscheinlich eine Stunde dauern, bis wir es überprüft haben, aber in 2 Stunden kommt der Bote, wir können den nicht mehr fixen und das ist leider gibt es das bugfreie Videospiel nicht.
Ein gutes Game zu machen ist ein Zusammenspiel vieler komplexer Faktoren und auch in der Videospielbranche gibt es sie, die Superstars, die genialen Alleskönner. Was Madonna für die Popmusik und Michael Bay für Hollywood sind, das sind in der Games-Industrie Ikonen wie Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Super Mario. Oder Hideo Kojima, der mit der Metal Gear Solid-Reihe die Grenzen zwischen Videospiel und interaktivem Film verschwimmen lässt. In den Olymp, in die Hall of Fame der Spieleentwicklung schaffen es nur wenige. Christian Haumer weiß, was den perfekten Game Designer ausmacht.
Vielleicht eine von den wichtigsten Eigenschaften, Einfühlungsvermögen. Das heißt, man muss als Game Designer ja ein Ding erschaffen, das andere Spieler gern spielen. Das heißt, man muss sich schon in andere Spieler hineindenken können und vielleicht beim Design schon denken. Okay, ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr an diesem Feature. Für mich ist das komplett normal. Aber theoretisch, wenn das jetzt wer zum ersten Mal sieht, wie denkt der drüber? Oder ist es einfach? Oder wollen die Leute das überhaupt spüren oder das ist jetzt für mich eine blöde Idee, die ich persönlich für mich umsetzen würde und die Leute wollen das gar nicht spüren. Das heißt, diese Sicht, was die Spiele im Endeffekt haben, muss man natürlich auch sehen. Wenn man sich nicht in ein Spiel hineinversetzen kann, hat man aus Game Designer, glaube ich, auch ein Problem.
Und natürlich Kreativität. Wer Lara Croft, Zelda und Super Mario erfinden will, der muss seinem Geist freie Bahn lassen. Das Wiener Unternehmen Sproing Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio. Das heißt, Programmieren on Demand, das Umsetzen dezidierter Aufträge. Auch die Vermarktung und der Vertrieb der Spiele werden von den Auftraggebern, den Publishern, übernommen. Mit Sicherheit eine Zwickmühle, denn wie viel Kreativität kann ein Designer noch in sein Produkt fließen lassen, wenn die Vorgaben strikt von oben, vom Publisher kommen? Johanna Schober, COO bei Sproing, lebt täglich mit der Schere zwischen Kreativität und dem Erfüllen der Businessvorgaben.
Also die Diskrepanz ist sehr, sehr stark da, sagen wir so. Ja. Aus Unternehmenssicht können wir dem nur begegnen, indem wir versuchen, einfach in Bereiche vom Markt vorzustoßen, wo uns das mehr möglich ist, sozusagen interessantere Spiele zu machen. Und quasi, wenn wir als Firma für unsere Kreativität und für unsere kreative Leistung wertgeschätzt werden, dann werden Kunden auch deshalb kommen. Ja. Wenn wir als Firma nur bekannt sind dafür, dass wir brave Umsetzer sind, ja, dann wird das die Kunden anziehen, die sagen, aufgepasst, ihr habt das fertige Konzept, bitte da anfangen zu entwickeln und da aufhören und das ist das Budget. Ja. Also das heißt, das ist für uns als Geschäftsführung in erster Linie eine Herausforderung, so zu positionieren, dass wir einerseits die Mitarbeiter haben und unsere Mitarbeiter die Fähigkeiten haben, solche wirklich coolen, kreativen Projekte umzusetzen, weil es ist ja nicht nur etwas, wo man halt das macht, was einem selber taugt, sondern wo man einfach sehr gut verstehen muss, wie der Markt überhaupt funktioniert. Ja. Und auf der anderen Seite eben dann die Aufträge entsprechend zu kriegen und mit den richtigen Leuten in der Branche zu reden, damit wir eben diese Aufträge zu kriegen können. Ja. Aber natürlich müssen wir das immer irgendwie handeln und ich persönlich muss das immer handeln, dass Leute, also vor allem wenn sie noch sehr jung sind und nicht so Erfahrung haben in der Spielebranche, mit gewissen Vorstellungen in die Branche drängen und sagen, ich möchte einen Job haben, da ich bin bereit zu irrsinniger Selbstaufgabe und irrsinnigen Commitment irgendwo, ja. Damit ihr mal einen Fuß in die Tür kriegt, damit ihr das mal lostreten kann, weil das winkt, also das, was mir dann winkt, ist zu irgendeinem Zeitpunkt eben an Spielen zu arbeiten, die richtig total geil sind und die ich selber total gern spielen werde. Ja. Und das bedeutet dann eben, dass sie unter Umständen geduldig sein müssen, sehr lang geduldig sein müssen und sehr lang eben Fähigkeiten aufbauen müssen dafür und dann immer noch die andere Seite passen muss, immer noch die Marktseite passen muss. So. Und da investiere ich sehr viel halt einfach ins Reden und ins Kommunizieren, ins Erwartungen managen sozusagen, ins Erklären, wie unser Geschäft funktioniert, ins Erklären, wie unsere Perspektiven als Firma sind und die Perspektiven von ihren einzelnen Angestellten sind, damit einfach verständlich wird, was man sich erwarten kann und was nicht. Und dann muss jeder Angestellte für sich selbst entscheiden, passt das so für mich oder ist das nicht der richtige Platz für mich? Sind die Projekte, die ich da machen kann, mit den Fähigkeiten, die ich jetzt selber einbringen kann, das, was mich persönlich befriedigt oder ist es eben, muss ich mich anders orientieren, muss ich woanders hingehen, muss ich vielleicht die Spieleindustrie einfach sein lassen, weil es einfach nicht der Traumjob ist, den ich mir vielleicht ursprünglich erwartet habe. Also ja, es geht einfach nur darum, zu reden, zu erklären und irgendwie Vorstellungen abzugleichen und dann passt das schon.
Johanna Schober. Für viele Gamer klingt ein Job in der Branche nach dem idealen Traumberuf. Christian Haumer ist 31, Software-Tester und seit einem Jahr bei Sproing. Er kann also mitreden. Geht mit dem Job ein Traum in Erfüllung?
Natürlich, es ist trotz allem, es ist Arbeit. Das heißt, es ist jetzt nicht, wie man es vielleicht vorstellt, als 12-Jähriger, 15-Jähriger, der sagt, Videospiele machen, voll cool, ich baue meinen eigenen Super Mario. Wenn man sich darüber bewusst ist, dass die Herstellung von Videospielen genauso Arbeit ist wie alles andere, dann ist das schon okay. Und was ich so gehört habe von anderen Branchen, also die, was jetzt staubtrockene Business-Applikationen machen und Tabellenkalkulationsdinger, ich glaube, dass jetzt als Programmierer dort weit mehr verdienen kann als in der Spielebranche. Und trotzdem sind viele Programmierer in der Spielebranche, weil sie dort eben Spiele machen können und eben das Klima, die Kollegen, es ist einfach lässig da.
Bei Sproing greifen die Zahnräder der einzelnen Abteilungen ineinander und so entstehen im 10. Wiener Gemeindebezirk die Videospiele von morgen. Christian Haumer ist eines der Zahnräder und weiß, warum es der perfekte Job für ihn ist.
Weil man an Spielen arbeitet, weil man etwas erschafft wo andere Leute Freude drauf haben. Man schafft nicht irgendeinen Teil, der später dann irgendwo in irgendein Gerät einbaut wird, von dem nie ein Mensch was erfährt. Ich sage jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Zulieferer bist für eine Kaffeemaschinenfirma und halt irgendein Mahlwerk baust. Und so, klar, die Leute freuen sich über den Kaffee, aber das so die direkte Freude an dem Produkt, das du magst, hast du halt bei einem Spiel schon mehr als bei einem anderen Produkt. Gut, wenn du Autos magst, glaube ich, haben die Leute auch viel Spaß damit.